Schnittstelle Digital, der Podcast, der Tech und Business verbindet. Mit Tobias Eggert und Philipp Garra.
Okay, dann drücke ich jetzt auf Aufnahme. Guten Abend, Tobias. Hi.
Hi, Philipp.
Ich habe heute ein ganz spannendes Thema mitgebracht, hoffe ich zumindest, und zwar IT-Service-Verträge. Mit der These, die ich kontrovers mit dir diskutieren möchte, dass ich der Auffassung bin, dass die meisten, besonders die meisten großen deutschen Unternehmen, zu viele und zu gut abgesichert sind, wenn es darum geht, IT-Service-Verträge zu haben. Und was ich damit meine, ist, dass mittelgroße und große Unternehmen viel zu leichtfertig an Hersteller wie Microsoft, SAP, Oracle herantreten und Serviceverträge abschließen, die sie gar nicht brauchen, die völlig sinnlos sind. Und diese Hersteller wissen das und verlangen Unsummen dafür. Völlig ungerechtfertigte Zahlen aus der Luft gegriffen. Und da möchte ich heute mit dir drüber reden.
Okay, cool. Aber kannst du das noch ein bisschen genauer für mich definieren? Also was fällt für dich alles unter einen Servicevertrag drunter? Ist das tatsächlich hier Support? Ist das Hardware?
Was ich damit besonders meine, sind Supportverträge. Okay. Und das ist vielleicht die Spezifizierung, die hier bisher fehlte. Ich gehe nicht davon aus, also wenn du Software oder Hardware als Unternehmen einkaufst, dann kaufst du ja genau erstmal das ein. Und dann die Supportverträge, die obendrauf kommen, die oft selbst auferlegt werden, die internen und externen Compliance-Richtungen verhandelt werden und aus diesem Gedanken kommen. Und das ist, was ich damit meine. Was macht das auf bei dir? Was denkst du da im ersten Moment drüber?
Also im ersten Moment, als du das gerade aufgezählt hast, also zu viel würde ich mitgehen, ja, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch so, ohne externe geht's halt nicht, ne? Also du musst schon den einen oder anderen Vertrag auf jeden Fall abschließen, weil ansonsten hast du im Zweifelsfall niemanden, den du anrufen kannst, wenn irgendwas auf einmal nicht mehr so tut, wie du es gern hättest. Und das kann auch nicht die Lösung sein.
Ja, aber dann lass uns da direkt mal einsteigen, weil das ist ja die Alternative. Und die finde ich ganz spannend. Was ich nämlich kritisiere mit meiner These, ist dieser Fokus auf direkten Herstellersupport und das Geld, was sie damit verpulvern. Und das ist tatsächlich so. Da kann ich auch gleich mal ein bisschen aus meiner Historie erzählen, weil ich habe das ja mal vor 5-6 Jahren bei Microsoft gemacht, diese Verträge vertickt. Das war gerade in der Umstellung des Microsoft Supports damals von Premier Support Verträgen, das waren die alten, die nach Stunden abgerechnet wurden, hin zu Unified Support Verträgen. Vielleicht sagen die Begriffe auch noch was. Die werden nämlich nicht mehr per Stunde abgerechnet, sondern prozentual vom Umsatz, den du mit Microsoft machst. Also je mehr Software du kaufst, desto mehr Support musst du dann auch mit einkaufen. Und das ist was, das ist mir damals schon sauer aufgestoßen, weil das dazu geführt hat, dass viele Unternehmen Lösungen eingekauft haben, die sie gar nicht brauchen. Supportverträge, die viel zu überdimensioniert sind für die Nutzung der Software und Hardware, die eigentlich im Haus stattfindet. Und genau dieser Punkt, den du gerade meintest, nämlich was du brauchst als Unternehmen, ist jemanden, den du anrufen kannst, wenn es schief geht.
Aber damit ich das richtig verstehe, wenn ich jetzt das aktuelle Produkt einkaufe, also so und so viel Prozent von dem Umsatz nochmal obendrauf als Servicegebühr, dann kann ich da so viel Service in Anspruch nehmen, wie ich benötige. Also meine Mitarbeiter können da 24/7 in der Microsoft-Hotline hängen oder ist das dann auch irgendwo gedeckelt? Also ist es ein Kontingent tatsächlich trotzdem?
Das müsste ich heute tatsächlich nochmal nachgucken, wie es heute ist. Wie es damals war, ist, dass das begrenzende Element gar nicht so die Anzahl der Tickets war, die du aufmachen kannst, sondern die Zeit, in der diese Tickets bearbeitet werden. Das heißt, du kannst ja Tickets aufmachen, generell bei einem Supportvertrag, oftmals nach Schwere des Themas. Also es ist ein Unterschied, ob die Kalender nicht synchronisiert werden im Outlook zwischen der Sekretärin und dem Chef. Das ist nervig und das ist auch im Zweifel ein Thema, was immer auf die IT-Abteilung zurückfällt, weil der Chef halt genervt ist, dass der Kalender nicht richtig läuft. Da hängt jetzt aber nur sehr begrenzt die Produktion des Unternehmens dran. Wenn aber Komplettausfall irgendwo stattfindet und irgendwie keiner kann mehr E-Mails schreiben oder es ist ein Security-Incident, haben wir ja auch schon zur Genüge drüber geredet, dann wird das ja höher eingestuft und auch priorisiert behandelt.
Als IT-Support-Mitarbeiter würde ich den Kalender des Chefs natürlich trotzdem auch eine relativ hohe Prio des Ticket eröffnen, weil mit Blick auf meine zukünftige Gehaltsverhandlung. Aber Spaß beiseite.
Ja, andererseits musst du natürlich auch sehen, dass der Chef dann einfach alle in Ruhe lässt, weil er nie zu einem Meeting kommt. Wenn das Unternehmen dadurch deutlich besser und schneller arbeitet, dann ist das vielleicht auch nochmal ein Denkprozess, den man anstoßen muss.
Okay, gekauft. Ja, aber du musst irgendwann die Make-or-Buy-Entscheidung treffen, ja. Und was ist die Alternative zum Einkaufen beim Hersteller? Du kannst natürlich vom Dritten einkaufen, ja. Oder du machst es halt selbst. Ja. Aber selbst machen, gerade wenn du proprietäre Software einkaufst, geht das natürlich nur zu einem gewissen Grad. Also spätestens den Second- oder den Third-Level-Support musst du eh einkaufen.
Und du musst groß genug sein, dass es sich lohnt, eigene Service-Mitarbeiter zu haben. Ne? Das ist ja auch nicht immer gegeben.
Ja, wobei, das wäre jetzt der nächste Punkt gewesen, den ich auch gesagt hätte. Ab einer gewissen Größe brauchst du zumindest mal einen Turnschuh, sage ich immer. Also einen Mitarbeiter tatsächlich IT-Bereich, der bei dir vor Ort ist und der den Druckerstau behebt, der den Monitor von A nach B trägt und so weiter. Du weißt, was ich meine. Und das kriegst du halt auch nicht externalisiert. Also, mein klar, da kannst du ja auch einen externen Dienstleister holen, der dann diesen Mitarbeiter dir, also ja. ANÜ, Arbeitnehmerüberlassung, das funktioniert schon, aber das wirst du nicht bei Microsoft einkaufen können oder beim Softwarehersteller.
Nee, das solltest du auch gar nicht bei einem großen IT-Hersteller einkaufen, aber was du gerade richtig ansprichst, ist, es gibt diese Middle-Layer-IT-Service-Dienstleister, die solche Mitarbeiter in Überlassung an die Unternehmen abstellen oder die generell als IT-Support für ein Unternehmen tätig sind, die wiederum oft aber auch Hersteller-Support anbieten. Ja. Das heißt, du kannst dir den sozusagen über Umwege einkaufen, so eine Versicherung, dass wenn was tatsächlich schlimm schief geht, dass diese Mitarbeiter dann jemanden bei Oracle oder SAP anrufen können. Also da der Zugang ist, ohne dass du das Geld selbst ausgeben musst. Und das spart schon eine Menge. Soll ich dir mal vielleicht aufzeigen, was so meine Argumente, meine drei Hauptargumente dafür waren, warum ich sage, deutsche Unternehmen sind da zu sicherheitsbedürftig und geben da Geld aus für etwas, was sie nicht brauchen.
Schieß los.
Also Nummer eins ist das, was wir schon angesprochen haben. Die Serviceverträge sind in der Regel deutlich zu umfangreich und unflexibel, weil das ist eine Top-Down-Lösung von oben. Nummer zwei wäre, dass es nicht an die individuellen Bedürfnisse der Unternehmen richtig angepasst wäre. Und es ist sehr nah am ersten Argument, wenn ich es gerade mal laut aussage. Aber das ist okay.
Okay, und das dritte Argument?
Das dritte Argument, was ich hätte, wäre, dass wir in der IT-Welt uns krass verändern. Und zwar dahingehend, dass wir viel mehr Lösungen auch in Unternehmen sehen, die ganz anders aufgebaut sind als früher. Nämlich, formuliere das jetzt mal bewusst provokant, um dich ein bisschen aufzuregen, als Wegwerflösung, die so aufgebaut sind, dass wenn was schief geht, dass man das versucht gar nicht zu reparieren, sondern einfach neu aufsetzt, gerade was so Cloud-Lösungen angeht. Und da brauchst du keinen Service für. Wenn es kaputt ist, starten wir neu. Und zumindest, wenn die Datenbanken ganz gut gesichert sind und natürlich muss da die IT auch für anders arbeiten, als sie es zuvor gemacht hat. Aber die Idee dahinter, dass du für solche Systeme Service brauchst, sehe ich nicht. Was denkst du?
Ja, also lass es doch da mit dem ersten Mal anfangen. Serviceverträge sind zu umfangreich und unflexibel. Jetzt habe ich natürlich auch die Brille als IT-Dienstleister auf, auch wenn ich nur ein ganz kleiner bin. One-Man-Show. Aber was du auf jeden Fall nicht möchtest, ist einen maßgeschneiderten Vertrag für jeden Kunden anbieten, weil dann kommst du irgendwo in die Vertragshölle auf der einen Seite rein und auf der anderen Seite möchtest du natürlich auch so kalkulieren, dass es, also es ist eine Mischkalkulation am Ende vom Tag, eine Mischkalkulation über die Kunden hinweg auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch eine Mischkalkulation über die Vertragslaufzeit, wenn ein neues Produkt ausrollst, hast du am Anfang immer die Ramp-Up-Phase, wo du sehr viel Support leisten musst und dann mit der Zeit wird es natürlich runtergehen und sich einpendeln. Und wenn du es tatsächlich als Pauschalleistung anbieten möchtest, dann wirst du nicht drum rumkommen, dort standardisierte Lösungen und SLAs anzubieten. Klammer auf, klar kannst du es auch dir die Custom-Lösung einkaufen, aber die musst du dann halt bezahlen. Die gibt es nicht für den Pauschalpreis, sondern dann zahlst du halt noch Aufwand. Klammer zu.
Zwei Fragen habe ich da direkt hinterher. Das eine ist, dass ich mal möchte, dass du das Wort Mischkalkulation in dem Zusammenhang ein bisschen tiefer beleuchtest, weil das habe ich gerade nicht verstanden.
Ja klar, also wenn du, bestes Beispiel, was ich damals miterlebt habe, war die Umstellung tatsächlich von Word, ich glaube Version 2016, leg mich nicht fest, vielleicht war es auch früher, auf die nächste, wo diese Ribbon-Tabs oben eingeführt wurden. So, wo du nicht mehr dieses klassische Dateimenü hattest, sondern auf einmal die ganzen vielen kleinen Symbole dort. Und das hat gerade in der Anfangszeit bei den Mitarbeitern, die seit Jahrzehnten ein anderes Menü gewohnt waren, für sehr viele Supportanfragen gesorgt. Und kann man das nicht vielleicht doch nochmal umstellen und so weiter und so fort. Aber nach 1,5, 2 Monaten hat sich das dann auch, sag ich mal, eingespielt. Die Personen haben sich dran gewöhnt und dann ist natürlich auch der Support Aufwand deutlich gesunken. So, und wenn du da sagst, okay, wir nehmen pro Monat x Euro pro Mitarbeiter, der das Produkt nutzt, für Support, dann wirst du in den ersten 1 bis 2 Monaten auf jeden Fall einen dicken Verlust eingefahren haben, aber dann nach 3, 4 Monaten bist du wieder in der Gewinnzone natürlich drin. Und das meine ich mit Mischkalkulation. Einmal über das Projekt hinweg und natürlich auch über den Kunden. Du hast vielleicht auch irgendwo einen Kunden drin, der dauerhaft mehr Support hat oder wo du dauerhaft bezuschussen musst. Ja.
Das heißt aber auch, wenn du das Ganze umdrehst, aus Sicht eines Unternehmens ist diese Mischkalkulation zumindest langfristig ein Negativgeschäft.
Ja, klar.
In der Regel, es ist eine Versicherung. Ja, also ne? Das muss dir bewusst sein. Das ist wie jede andere Versicherung auch. Du hoffst, dass du sie nie brauchst.
Ja, Versicherung würde ich noch nicht mal sagen. Aber als IT-Dienstleister biete ich natürlich immer ein Produkt, was ich gut kalkulieren kann, zu einem Pauschalpreis ein, der höher ist als das, was er mich kostet. Das ist ja auch fair, gar keine Frage. Der IT-Dienstleister möchte ja auch Geld verdienen und hat ein wirtschaftliches Interesse. Das ist völlig normal. Es darf nicht höher sein, als wenn es der Kunde selbst macht. Und es darf auch nicht exorbitant höher sein als die Konkurrenz. Also Preis-Leistungs-Verhältnis muss passen. So. Und auf der anderen Seite hast du dann die Serviceleistungen, die du anbietest, die du nicht gut kalkulieren kannst, zum Beispiel Customizing von der Software, die wirst du natürlich niemals für einen Pauschalpreis anbieten, sondern immer nach Aufwand abrechnen. Also ich behaupte, wer einem Kunden anbietet, wir stellen dir hier die Software hin und customizen die, lieber Kunde, nach deinen Bedürfnissen und bieten dir das zu einem Pauschalpreis an. Unternehmen oder IT-Dienstleister, die dieses Modell fahren, sind entweder unseriös oder pleite, eins von beiden.
Das sehe ich dann auch öfter, dass diese Custom-Lösung einfach schon in einer sehr ähnlichen Form schon mal programmiert wurde und dann als Customization in der gleichen Branche oder im gleichen Themenbereich nochmal neu verkauft wird.
Ja klar, die fangen nicht bei Null an, aber was ich vor allem meine, ist sowas wie Prozesse. Wenn du einen Prozess im Unternehmen hast und verkaufst denen die IT-Lösung und sagst, wir passen die IT-Lösung an euren Prozess an, das ist so ungefähr das Dümmste, was du machen kannst, außer du rechnest natürlich noch Aufwand ab. Sondern man muss sagen, hier ist unser Standardprodukt, das kann folgenden Prozess und jetzt bitte passt euren Prozess im Unternehmen an das Standardprodukt an.
Das ist auch übrigens für die Kunden das Beste, was du machen kannst.
Ja, natürlich.
Ganz klassisches Beispiel in der deutschen Industrie, 100-fach das SAP-System, was zu Tode customized wurde und absolut nicht mehr updatefähig ist, wo Sicherheitslücken nicht mehr gestopft werden können, wo neue Versionen nicht eingespielt werden, wo es im Unternehmen vielleicht noch so 2,5 Leute gibt, die verstehen, wie das System funktioniert oder wie da die Zusammenhänge sind. Und wenn da einer von geht, dann wird es richtig eng. ERP wird eingekauft, SAP wird eingekauft und was dann dabei rumkommt, ist ein Stück Frankenstein-Software, ne? Wo der IT hat das sozusagen, aber es ist so, wo der IT-Dienstleister sich dann dumm und dämlich dran verdient hat, weil ja jeder kleine Prozess im Lastenheft abgebildet wurde. Und alles wurde händisch irgendwie einsortiert. Und auch da, und da bringe ich es jetzt nämlich mal ein bisschen zurück, Support der Hölle. Also dann ist der IT-Dienstleister meistens nämlich dran, der das Ganze aufgebaut hat und hat da ein Lifetime-Engagement, ob der Kunde das will oder nicht. Also selbst bei diesen ERP-Systemen, so eine SAP selbst, wenn du da einen Supportvertrag machst, die gucken sich das an und sagen, ja, das ist jetzt aber, da haben sie zu viel dran rumgeschraubt, da wissen wir jetzt auch nicht weiter. Und das fällt dann auch gar nicht darunter.
Und das ist auch so der Punkt, warum ich sage, du willst eigentlich die standardisierte Lösung haben, denn damit schaffst du dir auch eine Flexibilität, was die Auswahl deines IT-Dienstleisters angeht. Du kannst den IT-Dienstleister dann nämlich gegen einen Konkurrenten austauschen. Außer du möchtest natürlich den Support direkt vom Hersteller und das gleiche Produkt weiterverwenden. Okay, dann hast du nur eine Wahl. Aber wenn du die Standardlösung einkaufst, die auch tatsächlich so standardisiert ist, über Drittanbieter von der Lösung hinweg, dann hast du auch als Kunde mehr Souveränität.
War es das eben auch, was du mit dem Stichwort Custom Support meintest? Also wir haben jetzt so ein bisschen das erste Argument abgearbeitet, dieses zu umfangreich, zu unflexibel, wie sieht das bei einem Unternehmen aus? Du hast eben ein Stichwort genannt, das hatte ich mir noch notiert hier, das ist Custom Support. Magst du da nochmal ein bisschen drauf eingehen? Was heißt das für dich?
Naja, auch dort willst du ja SLAs, Standard Service Level Agreements haben, wo du nicht ein Lotterieerlebnis hast, wenn du die Hotline anrufst, ob jemand rangeht oder nicht, sondern du möchtest ja zugesicherte Erreichbarkeiten, du möchtest zugesicherte Response-Zeiten, du möchtest zugesicherte Lösungszeiten haben für die Tickets, die du eröffnest, auf die du dich auch verlassen kannst. Und wenn du da dann sagst, okay, da gibt es das kleine, das mittlere, das große Paket, also von 5x7 Stunden von mir aus über 7x7 Stunden bis hin zu 24/7, dann wirst du es schwer haben, außer du kaufst sehr groß ein, einen Dienstleister zu finden, wo du hingehst und sagst, okay, aber meine Mitarbeiter, ich bin zum Beispiel ein Friseurladen, ich brauche keinen Support am Montag, aber ich brauche einen am Samstag. So, weil da habe ich noch offen. Und das heißt, das normale 5x7 Paket ist für mich zu klein, weil das geht nur montags bis freitags, aber 24/7 ist mir zu teuer und zu groß. Das ist natürlich auch für mich, jetzt habe ich wieder die Brille als IT-Dienstleister auf, schwierig abzubilden, weil dann muss ich Personen einstellen im Zweifelsfall für diesen einen Kunden, die dann samstags diese Supportfälle bearbeiten für dem sein System, ja. Und das funktioniert nicht. Also dann wird es für mich nicht mehr wirtschaftlich. Der externe Dienstleister ist nur günstiger über die Skaleneffekte. Und die Skaleneffekte funktionieren nur, wenn du standardisierte Produkte anbietest, sowohl was den Support angeht, wie auch Customizing von Software.
Hast du das mal in der Praxis gesehen, dass bei einem größeren IT-Dienstleister versucht wurde, wirklich einen Custom-Support irgendwie einzukaufen, also dass da wirklich auch Geld für bezahlt wurde? Die Unterhaltung, wie ich sie nämlich kenne, läuft genau nach diesem Muster ab, das du gerade aufgezeichnet hast. Ein Unternehmen sagt, wir sind besonders, wir brauchen besondere Anforderungen an besondere Systeme. Das kann zum Beispiel, um da mal jetzt vom Friseursalon wegzugehen, das Industrieunternehmen sein mit besonderen Internet of Things Lösungen, die Sensoren in Maschinen, Daten, die da ständig abgeglichen werden müssen, die gesammelt werden müssen. Und wenn da was ausfällt, dann steht die Produktion. Und was ich da schon ein, zweimal erlebt habe, ist, dass man dann rangetreten ist an einen großen IT-Dienstleister, der das irgendwie covert, oder an den IT-Dienstleister, der zuständig ist, und gesagt hat, diese Systeme müssen wir aber besonders absichern, also gar nicht auf einer zeitlichen Ebene, sondern auf, wenn da was schief geht, dann müsst ihr euch in spätestens 20 Minuten gemeldet haben.
Also fair enough, du kannst ja auf jeden Fall sagen, bestimmte Teile meiner Infrastruktur sind wichtiger als andere. Das machst du normalerweise somit einer der ersten Punkte, wenn du dir dieses NIST-Framework, was wir gerne nochmal verlinken, anschaust. Ja. Das ist der erste Punkt dort, Identify. Und damit ist gemeint, identifiziere erstmal dich selbst, dein Unternehmen, welche Geschäftsprozesse hast du, welcher Geschäftsprozess ist wie wichtig, welche IT und OT unterstützt diesen Geschäftsprozess. Da vererbt sich dann die Wichtigkeit. Und wenn du dort eben IT und OT hast, die einen sehr wichtigen Geschäftsprozess unterstützen, dann sind die auch sehr wichtig und dann solltest du ja auch mit dem entsprechenden Service-Level-Agreement entsprechend absichern. Aber du hast eben gesagt, wenn du besonders bist, dann tust du halt auch dafür besonders bezahlen. Und das ist auch völlig fair in meiner Sicht.
Genauso kenne ich die Diskussion, aber in großen Teilen. Du gehst davon aus, ich bin besonders. Ich gehe auch davon aus, ich bin besonders. Du auch, Tobi. Und dann tritt man an so einen Hersteller ran und dann sieht man, was es kostet. Und dann merkt man, ach, so besonders bin ich vielleicht gar nicht. Weil genau der Punkt auftritt, den du gerade nämlich meintest, dann müssen Mitarbeiter auf der anderen Seite eingestellt, abgestellt oder geblockt werden. Und das geht dann natürlich ganz schnell in die Knete.
Also auf der anderen Seite, das ist halt dann auch vielleicht ein IT-Dienstleister, den ich als nicht seriös einstufen würde, der sagt dann, ja, okay, machen wir, kostet X und X ist gar nicht so groß, aber kann ich mich darauf dann wirklich verlassen? Weil wenn ich 24/7 Rufbereitschaft haben möchte, dann bedeutet das, der IT-Dienstleister muss auch 24/7 jemanden in Rufbereitschaft haben. Und wenn der mir das für 1.000 Euro im Monat anbietet, dann kann ich mir ziemlich sicher sein, dass da nicht 24/7 jemand sitzt. Im besten Fall geht dann noch der Geschäftsführer persönlich ans Telefon oder sowas in der Richtung. Aber
also ist das unser Tipp, wenn man so einen Vertrag hat, einfach mal Sonntag nachts um 3 anrufen, gucken, was passiert.
Auf jeden Fall. Also das mache ich immer, Calls. Ja, das ist ganz klar.
Vielleicht ist das der Tipp, Tobi. Einfach mal bei dem IT-Dienstleister anrufen und zwar informierst du dich vorher, wann ist denn da Weihnachtsfeier im Jahresgespräch oder wenn man mal einfach so einen Call hat, um zu schauen, wie es im Quartal gelaufen ist mit dem Dienstleister und informierst dich da und am Abend der Weihnachtsfeier, da rufst du mal so um 2 Uhr die Hotline an und guckst, was passiert. Ich glaube, das ist ein guter Tipp und dann weißt du wirklich, ich habe 24/7 Support.
Also das ist tatsächlich ein guter Tipp, weil ich schon in dieser Situation war, aber ich habe da nicht angerufen, weil ich irgendwie Bock hatte, den Dienstleister mal auszutesten, sondern weil tatsächlich...
Ja, die Körper leer.
Ja, genau, ja, so in der Richtung. Also, weil es tatsächlich einen Grund gab, anzurufen und dann weißt du sehr genau, ob die Leistung, die du eingekauft hast, auch tatsächlich bereitsteht, jederzeit, so wie du sie eingekauft hast oder eben nicht. Also Calls kannst du immer mal machen. Das tut nicht weh. Vielleicht, also man sollte so vorher mit dem Vertragspartner absprechen, aber es ist völlig fair, den Support mal zu testen. Selbstverständlich.
Dann lass uns mal zum dritten Argument kommen, nämlich, dass die IT sich verändert und deswegen so klassische Supportverträge gar nicht mehr so relevant sind, wie man das eigentlich denkt. Empfindest du das ähnlich? Oder stößt dir das, alleine diese Aussage, stößt dir schon richtig sauer auf?
Ja, so einfach wegschmeißen und neu bauen funktioniert natürlich nicht immer und überall. Ja, also wenn du jetzt sagst, mir doch egal, ob Big Blue Button, was ich mir ja eingekauft hat, gerade nicht funktioniert, dann nehme ich halt Jitsi oder Teams oder von mir aus Skype. Ja, okay, kann man wahrscheinlich so machen, aber das kriegst du auch nicht mal eben innerhalb von einer Stunde adaptiert oder migriert vielmehr. Also wie muss ich mir das konkret vorstellen? Das IT-Department schickt dann eine Mail rum an alle Mitarbeiter. Big Blue Button funktioniert gerade nicht mehr. Hier habt ihr Jitsi, dort könnt ihr euch den Account anlegen. Ach, und wenn ihr irgendwie heute Termine vereinbart habt zu irgendwelchen Videokonferenzen, dann informiert mal bitte alle Teilnehmer darüber, dass ab heute Jitsi gemacht wird. Also, ich glaube, da sind die Kosten für den Service-Level-Vertrag doch geringer als die Kosten, die durch so eine Ad-Hoc-Umstellung entstehen. Auch die Kosten nicht materieller Art, was das Image des Unternehmens nach außen angeht.
Dann lass mich das mal ein bisschen qualifizieren.
Ja, bitte.
Und zwar wäre mein Argument, dass in vielen Unternehmen immer mehr Dienste in der Cloud liegen. Und zwar von Office angefangen über die Kommunikationssoftware, die du gerade angesprochen hast, also über Videokonferenzen. Bis hin, und das ist ein spannendes Thema, selbst zu zentralen Systemen wie ERP zum Beispiel, also die SAP hat in den letzten Jahren sehr viel Unmut auf sich gezogen, dass sie ein Service-Ende verkündet haben für SAP On-Premise. Ja. Ja. Und das heißt, ich müsste die Zahl, tun wir in die Shownotes, wann es tatsächlich jetzt das Serviceende ist. Aber es war mal angedacht, meine ich, für 2025 schon. Und das wäre ja schon nächstes Jahr. Und da hat die Industrie freundlich mitgeteilt, einen Scheißdreck könnt ihr hier. Bis dahin können wir das gar nicht und wollen wir das auch gar nicht umstellen. Und wir sind uns im Allgemeinen überhaupt gar nicht sicher, ob das denn überhaupt Systeme sind, die wir aus der Cloud heraus betreiben wollen. Also das macht ja zuerst mal den Punkt auf, dass du auch in den Produkten davon abhängig bist, wie lange wird denn der Service überhaupt unterstützt vom Hersteller, ne, in dem Servicevertrag, weil da ist ja nicht jedes Produkt drin. Und wir haben diese Woche war in den Nachrichten, dass die Deutsche Bahn einen Administrator für Windows 3.11 noch sucht, also ein System, das vor Ewigkeiten ausgelaufen ist aus dem Support. Das ist ein Thema. Und das nächste Thema ist aber ganz praktisch und unter der Prämisse, dass immer mehr IT-Dienstleistung aus der Cloud erbracht wird, dass die Zuständigkeiten sich ändern. Also nimm mal ein Office, wo du früher, wenn du es on-premise, also ganz normal klassisch Microsoft Office, wenn du es on-premise betrieben hast in deinem Rechenzentrum, dann hast du als Administrator dich um alles gekümmert. Da hast du Accounts aufgeräumt, Passwörter resettet, neue Accounts angelegt, Zuständigkeiten nicht per Regel definiert oft, sondern per Hand und Updates eingespielt natürlich. Alles hast du so per Hand gemacht und dich drum gekümmert. Du hast dir so Fragen gestellt, wie was passiert, wenn das Netzwerk ausfällt, welche Backup gibt es und alles, was dazu gehört. Und jetzt wird es aus der Cloud betrieben und viele dieser Fragen fallen weg, weil Office in der Cloud ist, erstmal updaten musst du gar nichts. Zum Beispiel. Das heißt, du kannst in der Regel, zumindest wenn du das einstellst, bist du immer auf dem aktuellen Sicherheitsstand, weil das System sich im Hintergrund automatisch updatet. Dadurch verändern sich die Zuständigkeiten und damit würde ich argumentieren, auch die Notwendigkeit eines klassischen Supportvertrages, zumindest beim Hersteller, der sich ja sowieso um einen Teil davon kümmert.
Was du auch nicht ebenso mal klärst, sind die ganzen Vertragsgeschichten, gerade hinsichtlich Auftragsdatenverarbeitung, Service Level Agreements, gut, hast du ja gesagt, darauf können wir dann verzichten, ja. Einbindung in dein Netzwerk, eine Applikation aus der Telekom Cloud in die AWS Cloud rüberzuschieben, das eine ist ein deutsches Unternehmen, das andere ist ein amerikanisches, das wirst du nicht mal ebenso ohne Konsultation deines Datenschutzbeauftragten durchführen können. Und das kostet dich dann mehr Zeit, wahrscheinlich als das Problem selbst zu fixen. Was du natürlich aber auch haben kannst, ist einfach korrupte Daten in deinem System. Und da ist dann auch egal, ob du die dann zu einem anderen Anbieter rüberschiebst oder nicht. Dadurch werden sie nicht wieder besser. Also wenn dir irgendwo die Datenbank inkonsistent geworden ist, dann brauchst du da einfach Expertenwissen, die dir das Teil wieder reparieren. Und damit dann noch schnell zu jemand anderem zu gehen, das wird es auch nicht bringen. Sondern die Kröte musst du dann schlucken und ja, eben das Ding reparieren lassen.
Weißt du, was ich gerade total spannend fand? Ich war da mehr auf diesem Rundum-Sorglos-Paket-Gedanken und du warst gleich in Login.
Er sei die Frage, ob die Cloud so viel sicherer immer ist als das System, was ich bei mir stehen habe. Also, wenn du dir das Cloud-Produkt kaufst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Cloud ausfällt, multipliziert, also Eintrittswahrscheinlichkeit, mit den Kosten, die es bei dir verursacht. Und auf der anderen Seite kannst du es bei der bei dir on-premise betriebenen Lösung genauso machen. Auch dort berechnest du das. Wenn natürlich die Wahrscheinlichkeit bei dir zu Hause höher ist als in der Cloud, dann wird die Cloud immer gewinnen. Aber auch da würde ich halt, wie gesagt, ein Fragezeichen ranmachen. Eine Cloud ist natürlich auch ein Hochwertziel. Das ist auch ganz klar.
Das Takeaway an dieser Stelle ist ja dann nicht nur, dass in der Cloud sich verändert, wer für welche Service-Aspekte, Support-Aspekte zuständig ist, sondern auch, dass du nochmal im Zweifel eine dritte Ebene, einen zusätzlichen Dienstleister mit ins Boot nehmen, holen musst, neben dem IT-Dienstleister, den du vielleicht vorher schon hattest, der dir vielleicht Projekte umsetzt, auch den Anbieter der Cloud. Das heißt, du hast noch eine Ebene mehr in dieser Betrachtung drin. Was ich tatsächlich auch nicht ganz mitgehe, ist die Frage, okay, welche Application, welche funktioniert denn aus der Cloud? Weil was immer häufiger kommt, ist, dass Applikationen in der Microservice-Architektur aufgesetzt werden, oft zwischen On-Premise und Cloud zusammen. Das heißt, dass einzelne Aspekte einer Applikation in Containern abgeschlossen laufen und entsprechend schon restartet werden können und entsprechend eine Flexibilität damit gebracht wird, die vielleicht vorher nicht drin war und auch das, den Serviceaufwand anders gestaltet. Den Admin-Aufwand vielleicht auch, aber das ist eine andere Diskussion. Wir verrennen uns ja gerne in der Cloud-Diskussion, dass zumindest, dass wir ein Bewusstsein dafür geschaffen haben oder schaffen, dass sich da eine Menge mit verändert.
Also ich bin völlig bei dir, wenn du jetzt auf die technische Ebene runtergehst.
Bitte nicht.
Dass man sagt, ich habe hier ein System, auf das greife ich zu und jetzt das nächste Mal, wenn jemand drauf zugreift, ist es aber nicht mehr das gleiche System, sondern das wurde gelöscht und automatisch neu aufgebaut. Also hier der alte Container beispielsweise wurde zerstört, neue Container neu aufgebaut, der ist frisch und den kann ich jetzt verwenden, alles fein. Aber was ich nicht glaube ist, bei allen Vor- und Nachteilen, die die Cloud hat, dass es ein Argument für die Cloud ist, dass ich einfacher den Dienstleister austauschen kann.
Das gehe ich absolut mit.
Ja.
Dann lass uns das Thema doch mal abschließen. Ich bin eingestiegen, Tobi, mit der Aussage, dass deutsche Unternehmen zu viel Support einkaufen. Jetzt haben wir darüber gesprochen, eine gute halbe Stunde. Wo stehst du da jetzt?
Also ich kann es auf der einen Seite jetzt auch besser verstehen, was du tatsächlich gemeint hast. Und es wird auch so sein, dass man hier und da vielleicht ein Paket einkauft, was ein bisschen zu groß für einen ist. Aber ich wäre auch da ein bisschen auf Nummer Vorsicht. Aber was man auf jeden Fall mitnehmen kann, ist, dass man sehr gut schauen sollte, ob es nicht ein passenderes Paket gibt bei vielleicht einem anderen Dienstleister. Also vielleicht gibt es ja den IT-Dienstleister für der sich auf Friseursalons spezialisiert hat und den Dienstag- bis Samstag-Support als Paket anbietet.
Du, das sind auch meine Schlussfolgerungen aus dieser Folge. Das sind so zwei Sachen, die, glaube ich, richtig wichtig sind. Das eine ist die Erkenntnis, es muss nicht immer der Hersteller sein. Vielleicht gibt es IT-Dienstleister, die Kontakt zu Herstellern haben, wo man im Zweifel durchrufen kann, die aber für das, was ich habe, spezieller sind, für das, was ich brauche, kleiner sind und vielleicht auch deswegen besser zu erreichen. Das ist ja auch so ein Thema, ne? Gerade so als mittelgroßes Unternehmen. Bist du lieber bei einem IT-Dienstleister, wo du ein wichtiger Kunde bist, als bei einem IT-Dienstleister, wo du ein völlig unwichtiger Kunde bist? Und was ich mir ganz am Anfang der Folge noch mitgenommen habe, ist eine Unterscheidung, die du getroffen hast. Und da sind wir jetzt, das haben wir ein bisschen ausgeklammert, aber das ist gar nicht so schlimm, nämlich Support in der Unterscheidung im Learning und Support, wenn was kaputt gegangen ist. Also du hattest über den Lifetime-Value von Support-Verträgen haben wir gesprochen und dass gerade am Anfang ja sehr viel Learning, sehr viel Wissenstransfer stattfinden muss. Und sobald das abgeschlossen ist, brauchst du meist eine andere Form von Support, nämlich weniger Wissenstransfer, sondern mehr, okay, hier ist was kaputt, hier ist eine Datenbank kompromittiert, davon, wovon du eben geredet hast. Und vielleicht wäre es auch dahingehend eine Idee für Unternehmen, die man mitnehmen kann, dass man, wenn man ein neues Projekt einführt, eine neue Software, neues Hardware-Modell, dass man gerade am Anfang sagt, okay, wir kaufen vielleicht einen kleineren Support-Vertrag ein, aber extra on top nochmal ein paar Workshops Richtung Wissensaufbau, Richtung Knowledge Transfer, Richtung Learning in die Richtung.
Jawohl.
Dann in diesem Sinne schließe ich die Folge und sage bis in 2 Wochen. Sollen wir es so machen?
So machen wir es. Bis dann, Philipp.
Bis dann, Tobi.
Bis dann, ciao.
Das war Schnittstelle Digital, der wöchentliche Podcast, der Tech und Business miteinander verbindet. Um keine Folge mehr zu verpassen, vergesst nicht, Schnittstelle Digital zu abonnieren. Weitere Informationen zum Thema sowie Kontaktmöglichkeiten zu Tobias und Philipp findet ihr in den Shownotes.